Hallo Simon, hallo Mika, hallo Nils. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Das Rennen war mega, mega hart. Ich regeneriere immer noch. Gestern schön 7 Stunden Recovery hinten drauf gepackt. Ja, das Rennen selber war von Anfang an super hektisch und schnell. So nach ungefähr 2 Stunden hat sich dann auch die 8-Mann-Spitzengruppe abgesetzt, zu der ich dann irgendwann aufgeschlossen habe. Die hat dann auch ganz gut zusammengearbeitet und aus den von mir geplanten 5 Stops sind am Ende tatsächlich in der ganzen Distanz nur 2 geworden, weil das Rennen halt wirklich so schnell war. Wir sind die komplette Nacht richtig durchgefahren. Die beiden, mit denen ich dann irgendwann auch alleine unterwegs war, haben wirklich jeden Anstieg Volley genommen, jedes Mal mit 450, 500 Watt hochgefahren. Das war schon ganz schön hart und dann zum Sonnenaufgang kam dann auch eine von diesen berühmt-berüchtigten Mud-Sections, wo Fahren halt einfach gar nicht möglich ist. Das heißt, wenn du da reinfährst, dann musst du sofort vom Rad abspringen, weil wenn sich der Matsch einmal irgendwie festsetzt in der Schaltung oder auch an den Laufrädern, dann dreht sich da gar nichts mehr und dann musst du das Rad, kannst es eigentlich wegschmeißen. Genau, ich bin dann direkt vom Rad runtergesprungen, hab's geschultert und dann sind wir gute 1,5 Stunden laufend durch den Matsch zu dritt und haben dann auch in dieser Sektion einen von ja, noch verloren. Das heißt, wir sind dann zu zweit weitergefahren, haben dann richtig nochmal drauf gedrückt. Das war dann ziemlich früh morgens. Sind zusammen ins Finale gegangen. Das war dann nochmal richtig wellig, auch mit vielen kleinen, giftigen, steilen Anstiegen. Ja, und im Finale wusste ich halt, dass ich es auf den Sprint ankommen lassen will, weil ich da, glaube ich, taktisch ein bisschen von der Raffinesse überlegen war. Und ja, er hat es dann am letzten Anstieg noch probiert wegzufahren. Ich bin direkt am Hinterrad gewesen, habe das Sprinterloch dann auf der Zielgerade gelassen, habe mich angesogen und bin dann mit Übergeschwindigkeit vorbeigesprintet und ja, habe nach 570 Kilometern und 20 Stunden, 5 Minuten Fahrzeit das Rennen dann im Sprint gewonnen. Ein super geiles Gefühl. Ich meine, mit Mika trainiere ich viel, der hat es mitbekommen, wie viel dafür passiert ist die letzten Wochen und Monate. Von da an ziemlich große Genugtuung und ja, ich bin gerade einfach mega happy, freue mich jetzt auf meine Rückreise nach Deutschland und euch auf jeden Fall einen guten Podcast und viele Grüße aus Amerika. Ach ja, ein kleiner Nachtrag, warum ich keine richtigen Zahlen hinterlegen kann. Ich habe dann mit meinen Wurstfingern im Ziel halt einfach die komplette Einheit gelöscht. Das bedeutet, alles, was nicht auf Strava ist, existiert ja bekanntlich nicht. Also eigentlich existiert dieser Sieg nicht. Viele Grüße.
Applaus, Applaus dafür. Sepp Breuer, unser Freund, hat nichts Geringeres gewonnen als das Unbound XL. Also quasi das ganz große Ding im Gravel Game. Wer Unbound nicht kennt, das ist quasi das, ich würde sagen, eines der wichtigsten oder mit das wichtigste Gravel-Rennen des Jahres. Man sagt auch so die inoffizielle Weltmeisterschaft und in der Gravel-Szene dreht sich um Unbound ganz, ganz viel. Und Sepp, der hier auch schon immer wieder zu Gast war, hat da die lange Version davon gewonnen. Wirklich Hut ab, Chapeau. Und damit sind wir mittendrin in einer neuen Folge Buddy Talk Nummer 75. Heute haben wir ein Pläuschchen mit Tom Hook. Jemand, den wir alle drei nicht so wirklich kannten. Und deswegen haben sich Mika und Nils den Tom mal vorgeknöpft und sich mal eine Runde mit ihm unterhalten. Bevor es da reingeht, aber wie immer ein paar Ergebnisse und so ein paar Sachen, die sonst so vielleicht interessant sind. Wir fangen wieder mit der Kurzdistanzwelt an. In Polen beim Europacup in Kielce hat Henry Graf den zweiten Platz gemacht und bei den Frauen gibt es ein deutsches Podium mit Annabel Knoll ganz oben, Franka Rust und Julia Bröcker. Ironman 70.3 Switzerland. Leo Arnold hat gewonnen vor Ruben Zipunkte und Fabian Moisen. Nick Emde wird Fünfter, Arne Laij Siebter und Jonas Weller Zehnter. Das Frauenrennen hat Julie Deron gewonnen vor Alanis Siffert, vor Lena Meisner. Kathi Krüger wird Sechste, Johanna Arends Siebte und Madeleine Kappeler Zehnte. Und wir haben auch einen kleinen Erlebnisbericht aus der Schweiz von Leo Arnold.
Moin zusammen, ja, kleiner Rennbericht von Rapperswil. Am Vortag war es so, dass noch nicht ganz klar war, ob wir überhaupt ins Wasser können, weil wir eine Wassertemperatur von unter 14 Grad hatten und die Außentemperatur auch relativ kalt war. Das heißt, der Veranstalter hat überlegt, ob man einen Einzelstart macht und das Schwimmen canceln muss. Es hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt, sodass wir am Rennmorgen verkürzt geschwommen sind mit 750 Metern, aber dennoch richtigen Triathlon hatten. Und genau, also mein Rennen lief so, dass ich im Schwimmen nicht den Takeout-Speed von den anderen hatte, da ein bisschen nach Anschluss kämpfen musste und mich dennoch am Ende der zweiten Gruppe positionieren konnte. Dadurch halt einfach in einer guten Ausgangslage fürs Rennen war. Wir waren so eine Achtergruppe. Vorneweg war natürlich Magnus Männer unter anderem. Und ja, Ruben war mit bei uns in der Gruppe, hat sich aber am ersten Berg dann schon in Richtung Spitze verabschiedet. Und ja, die erste Runde, es waren insgesamt zwei Radrunden, die bin ich dann zusammen mit der Gruppe gefahren, weil ich am Berg auch nicht die Chance hatte, irgendwie wegzufahren und im Flachen von Kilometer 30 bis 40 mal versucht habe, Nachführarbeit zu machen, um Ruben da auch nicht allzu weit wegzulassen. Aber auch einsehen musste, dass ich auch nicht der Trottel der Gruppe sein wollte und keinen von den anderen loswerden konnte und dann im Endeffekt auf den zweiten längeren Anstieg gewartet habe und da ja, mich im Vorfeld versucht habe, vorne in der Gruppe zu positionieren, um dann den Berg zu nutzen, um auch eine Lücke zu reißen, was ich dann glücklicherweise auch geschafft habe und den Abstand zu Ruben dann am Ende fürs Laufen bei 2 Minuten halten konnte und gleichzeitig auch Jori, der, denke ich, durch seine Ergebnisse dieses Jahr der Favorit fürs Rennen war und natürlich auch ein sehr guter Läufer ist, mit einer Minute schon mal ein bisschen distanzieren oder zumindest einen gewissen Puffer aufzubauen. Und genau beim Laufen, ja, würde ich mal sagen, hatte ich einfach die besten Beine. Also die Strecke ist komplett flach. Es waren jetzt nicht ganz 21, das muss man auch dazu sagen. Es gibt so einen Treppenanstieg, der recht steil ist, aber sonst war es eigentlich, würde ich sagen, eine schnelle Strecke. Und es war zwar kalt an dem Tag, aber es war fürs Laufen eigentlich ideal, also ideale Bedingungen. Und da ich wusste, dass Jori von hinten wahrscheinlich Druck macht, bin ich dementsprechend auch schnell angelaufen, um zum einen Ruben schnell einzuholen, um zum anderen auch Jori da irgendwie gar keine, nicht das Gefühl zu geben, dass er näher kommen kann und konnte ihn dann tatsächlich sogar noch ein bisschen distanzieren auf den ersten Kilometern und ja, hab da, also sobald ich in der Führung war, habe ich dann eigentlich versucht, das einfach durchzuziehen. Es beflügelt natürlich auch, wenn man Rennen anführt, gerade wenn es das erste Mal ist, dann will man das natürlich auch bestmöglich durchziehen und ja, bin mega happy mit dem Rennen. Das war jetzt ein guter Formtest, auch für Rot. Und ich denke, ja, damit habe ich mir nochmal ein bisschen Rückenwind für Rot geholt und hoffe, dass ich da dann dementsprechend auch ein solides Rennen machen kann.
Danke, Leo. Und wir gehen weiter zu einem Triathlon-Rennen, wo, wie manche sagen würden, so muss der Sport noch sein. Da kommt er her. Da ist das Herz des Triathlons. Und zwar beim Noisyman auf Ferropolis. Den hat Willi Hirsch gewonnen vor Christoph Mattner und Markus Herbst. Bianca Bogen, die, meine ich, die Schwester von Rico Bogen ist, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich, hat das Frauenrennen gewonnen vor Livia Eggler und Ilona Everstieg. Und weil ich da jemanden kenne, der da dort war, gibt es auch davon einen kurzen Eindruck, was da so abgeht von dem lieben Niklas Bock. Bocki, ihr kennt ihn alle.
Herzlich willkommen zum 60 Sekunden Buddy Talk Triathlon Ticker vom Wochenende. Genauer gesagt vom Neuseenman, der auf Ferropolis stattgefunden hat. noch ein kleiner Triathlon mit 1100 Teilnehmern von Sprint über Olympische bis hin zur Mitteldistanz. Aber ein Triathlon, dem ich wirklich verdammt viel Potenzial für die Zukunft zuschreiben würde. Das ist meiner Meinung nach so ein Rennen, das das Zeug für so ein Hype-Event, wie zum Beispiel der Allgäu-Triathlon hat, wo dann wirklich irgendwann mal richtig die Hütte brennt. Die Kulisse ist vielleicht die schönste Location, die ich in Deutschland je für ein Triathlon gesehen habe. Wirklich gigantisch. Die Orga ist durch und durch perfekt. Also der vielleicht beste kleine Triathlon, den es im Moment in Deutschland gibt. Die Ergebnisse vom Wochenende hat Simon parat und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich das Rennen auf die Liste zu schreiben. Und vielleicht sieht man sich dann da ja mal in Zukunft. Schöne Grüße, viel Spaß beim Podcast mit Simon, Mika und Nils.
Danke für deinen Eindruck, Bocky. Und jetzt gehen wir in den Norden zum Ironman Hamburg. Die Europameisterschaft der Frauen. Jackie Hering hat gewonnen vor Maja Stage-Nielsen und Daniela Bleimiel. Die weiteren deutschen Starterinnen. Laura Jansen auf Platz 7, Katharina Wolf auf Platz 11, Henrike Güber auf 12, Platz 14 Stefanie Wunderle, Platz 15 Sabrina Roth und Platz 18 Margret Elfers. Noch eine Sache aus Hamburg, die vielleicht interessant ist. Der Deutsche Lars Wichert hat mit einer 7 Stunden 50 42 eine neue Messlatte des, ja, wie soll man das jetzt nennen? Ich sag mal, eine neue Messlatte im Nicht-Profi-Feld gesetzt. Lars Wichert startet als Amateur und hat auch ganz normal Job und alles drum und dran und hat eine 7 Stunden 50 dahin gezimmert. Und noch zwei weitere blieben unter 8 Stunden. Es war wohl extrem schnell. Und auch die Top 10, also Platz 10, hatte auch noch eine 8 Stunden 17 zum Beispiel. Also da ging es schnell her in Hamburg. Das war's auch schon von mir. Es war nur ganz kurz zwischendrin. Ich bin gerade schon in Spanien. Wir fotografieren ja eine Woche lang Fahrräder. Wir haben Montag spät Nachmittag. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es geht jetzt ab ins Gespräch mit Tom Hug. Aber bevor es da reingeht, ich habe noch nicht ganz vergessen, euch zu erzählen, wer uns präsentiert. Und das ist wie Woche für Woche Pillar Performance. Und ich kann euch eins ans Herz legen, kümmert euch um euren guten Schlaf. Und Pillar Performance unterstützt euch genau dabei. Die Mission von Pillar ist, euch beim Regenerieren so gut wie es geht zu unterstützen. Euch so gut wie es geht wieder an die Startlinien zu bekommen. Euch darauf vorzubereiten, dass ihr möglichst fit wieder für die nächste Einheit seid. Pillar Performance ist eine Brand, es dreht sich um Micronutrition, also um Mikronährstoffe. Mein tägliches Abendritual besteht aus einem Pillar Performance Shake, einmal aus einem Triple Magnesium und einem Ultra Immun C. Das sind zwei verschiedene Produkte. Einmal ist das Thema Magnesium wirklich extrem wichtig für Ausdauersporttreibende und Ultra Immun C ist dafür da, um mein Immunsystem einfach zu supporten, um da immer auf dem Dampfer zu bleiben und damit so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Und ich kann euch sagen, ihr pennt herrlich. Ihr pennt richtig, richtig gut. Guckt euch die Welt von Pillar Performance mal an. Es ist wirklich was, was ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Triple Magnesium und Ultra Immun C gehören tagtäglich zu meinem Gute-Nacht-Ritual. Ich habe auch hier in Spanien jetzt mein Pillar-Performance-Zeug dabei, einfach weil ich nicht ohne möchte und darauf schwöre. Mit dem Code BUDDY gibt's 15% auf eure Erstbestellung bei Pillar-Performance. Es gibt wie immer alles in den Shownotes, guckt rein und jetzt viel Spaß in der Folge mit Tom Hug.
Lass du eigentlich direkt starten oder willst du vorab noch irgendwie was sagen, irgendwas
Irgendwas besonders gerne ansprechen, irgendwas auf keinen Fall ansprechen.
Also wegen mir nicht. Also können wir gerne alles so spontan besprechen und ja, ich versuche
Okay.
gerade noch einmal parallel die Recording auf dem zweiten iPhone. Aufnehmen. Ah ja, okay. Ja, passt. Jetzt läuft alles.
So,
Sehr
dann
gut.
haben wir heute mal wieder einen Gast dabei, oder Mika? Der Tom Hoog
Ja.
ist da und ich muss ganz ehrlich sagen, Tom, nimm's mir nicht böse. Ich glaube, ich kannte, oder wir machen es ja jetzt seit 1,5 Jahren. Ich glaube, ich kannte noch niemanden, der aus dem Triathlon gekommen ist, so schlecht wie dich. Obwohl du ja jetzt, weiß ich, zum zweiten Mal nacheinander Apfelland-Triathlon gewonnen hast. Du hast St. Pölten gewonnen und ja jetzt nicht einfach so, sondern irgendwie auch mit krassen Performances. Man weiß über dich so wenig. Mal bist du Schweizer, mal bist du Deutscher. Jetzt habe ich festgestellt, du trainierst sogar in Bayreuth, also relativ nah an Nürnberg dran, also auch irgendwie an dem Stützpunkt. Aber ich habe so das Gefühl, du gehörst auch nicht so richtig dazu zu dem Stützpunkt. Also du machst irgendwie so dein eigenes Ding. Was ist da los? Also wieso gibt's gerade diesen Zustand?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Ja, also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der dich da fragt, wer ich da eigentlich bin und wo ich herkomme. Ja, vielleicht erstmal zu den Nationalitäten. Also ich bin
Erstmal klären
geboren in
lassen.
München. Genau, eins nach dem anderen jetzt hier abarbeiten. Geboren in München, aber dann relativ bald umgezogen nach Genf in die Schweiz und dort aufgewachsen bis zum Abitur im Endeffekt und dann ja über Umwege, also Studium dann in Schottland gemacht und dann im Endeffekt jetzt vor, ich glaube, gut 2,5 Jahren in Bayreuth eben gelandet. Genau, ja, mit dem Stützpunkt in Nürnberg habe ich ehrlich gesagt eigentlich gar nichts zu tun, auch wenn es jetzt örtlich jetzt nicht so weit davon entfernt ist, aber genau, ich bin in Bayreuth in dem Triathlon-Verein, also im SV Bayreuth, zum Schwimmen zumindest. Das Schwimmtraining mache ich da. Und ja, ich sag mal so, Laufen und Radfahren organisieren wir uns da selber unter uns so ein bisschen. Es kommt, also es sind halt vor allem andere Studenten, mit denen ich da trainiere und da ist halt öfters auch mal ein Wechsel drin. Also ja. Aber gut, der Andi Dreiz, den du ja als Teamkollege auch ganz gut kennst, hat ja dort auch studiert und wohnt ja jetzt in Nürnberg, also auch nicht so weit entfernt und kommt auch öfters mal nach Bayreuth vorbei. Genau, mit dem trainiere ich dann auch immer mal wieder mal, wenn es passt.
Aber Bayreuth, weil du da dein Studium fortgesetzt hast. Also primär
Genau.
deswegen bist du nach Bayreuth gegangen.
Ja, genau. Also ich habe dann meinen Master in Sportökonomie dann Ende 2021 begonnen und bin jetzt aber soweit fast durch. Muss eigentlich nur noch die Masterarbeit schreiben. Ja, und das wollte ich jetzt aber erst, also ich wollte jetzt erst vollen Fokus auf die Triathlon-Saison jetzt im Sommer setzen und dann ja wahrscheinlich Richtung Winter dann anfangen mit der Masterarbeit. Ja.
Also erstmal nochmal St. Pölten gewinnen, bevor es ernst wird.
Genau, so ein Felden und ja, hoffentlich vielleicht noch das eine oder andere Rennen ja, erfolgreich bestreiten diesen Sommer.
Aber es hört sich ja ein bisschen an auf Andi Dreiz Spuren, ne? Also ich glaube, der hat ja auch was ziemlich Ähnliches studiert, wenn ich richtig bin. Oder sogar das
Ja, ich habe
Gleiche.
Sportökonomie, aber ich glaube, der hat sogar noch einen zweiten Master irgendwie oben drauf gesetzt, aber da
Ja,
müsste ich
irgendwas mit
nochmal
Jura,
selber
ja.
fragen.
Ja,
Ja,
irgendwas mit
genau,
Jura noch drauf.
irgendwie.
Ja. Also sportbezogen
Ja,
Jura.
ja. Nee, da kann ich nicht, noch nicht ganz mithalten, aber ich wäre froh, wenn ich zumindest ein Masterstudium so abschließen kann bald.
Ja, okay. Für
Ja.
uns beide ist ja nur entscheidend, Andi Dreiz, da ist ja eher körperlich, muss man ja mithalten. Das ist ja deutlich
Ja.
schwerer wie akademisch.
Ja,
Ja.
das stimmt auf jeden Fall,
So, und
ja.
selbst organisieren heißt so richtig oldschool,
weiß ich, Studenten-Community, weiß ich, Sport vom Studium, gibt es ja häufiger, also ich kenne das so aus Saarbrücken, Potsdam, dass es da eine Schwimmbahn gibt, wo man dann auch ganz gut und gerne sein eigenes Programm durchziehen kann. Also ich glaube, Köln ist auch ähnlich, dass es da eigentlich ganz gut funktioniert. Oder ist es jetzt so richtig, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe immer einen Stützpunkt trainiert. Da gab es ja so eine Infrastruktur auch, da waren viele Gleichgesinnte vor Ort. Ich meine, Mika ja auch ähnlich mit Darmstadt. Also da sind ja viele da. Wie sieht es bei dir aus?
Ja gut, also durch den Verein SV Bayreuth haben wir viermal in der Woche Bahnen auch zur Verfügung. Und gut, da gab es jetzt einen Trainerwechsel, um ehrlich zu sein. Da war eigentlich die meiste Zeit der Trainer vom Andi noch, der Rainer Skutschik, der uns da die Pläne geschrieben hat. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten ein bisschen Wechsel. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Aber rein theoretisch haben wir viermal in der Woche die Möglichkeit, dafür 1,5 Stunden zu schwimmen. Zwar leider immer abends, was ja natürlich für die Berufstätigen und vielleicht anderen Studenten, die untertags nicht ganz so viel Zeit haben wie ich, vielleicht besser. Ich hätte es lieber ein bisschen anders, dass ich halt in der Früh auch mal schwimmen könnte. Aber immerhin haben wir gute Trainingsbedingungen zumindest. Und ja, im Verein, also es gibt schon den einen oder anderen Guten auf jeden Fall auch, der jetzt auch von der Schwimmabteilung zu uns Triathleten gewechselt ist. Und also die Schwimmbedingungen sind auf jeden Fall sehr gut bei uns. Jetzt im Sommer haben wir auch noch ein 50 Meter Freibad. Also kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen.
Und hast du irgendwie, also ich meine, du kommst ja irgendwo her, du bist ja nicht im Nachwuchscup gestartet oder so, liegt es halt, also, oder zumindest habe ich davon nichts mitbekommen, liegt es daran, dass du das alles in der Schweiz gemacht hast? Also da gibt es ja auch einen ähnlichen Cup, wo es so 2, 3, 4, 5 Rennen gibt, mir fällt gerade der Name nicht ein, auf jeden Fall so Zug und Wallisellen und da gibt es ja auch so eine, ich glaube, heißt die nicht sogar Tree Series oder irgendwie?
Ja, also diese National League ist das ja, also das, ich sag mal, die Schweizer Bundesliga, wobei das in der Schweiz ein bisschen anders ist. Ich glaube, da kann sogar jeder einfach so starten. Also du brauchst jetzt irgendwie kein Team oder so. Also gut, du musst Vereinsmitglied sein und musst dir irgendeine Lizenz kaufen. Aber grundsätzlich könnte sich jeder in dieser National League eben eintragen und da im Elitefeld teilnehmen. Und das hatte ich auch das eine oder andere Mal gemacht. Also solange ich halt noch da gewohnt habe, bis ich 18 war, glaube ich, etwa. Und war auch da im Genf im Triathlon-Verein, also habe da schon ganz normal im Verein trainiert und auch, ich sag mal, gelernt zu trainieren oder was man machen sollte und was man eher sein lassen sollte vom Training her. Genau, deswegen bis dahin bin ich eigentlich nur gar nicht in Deutschland gestartet und dann bin ich ja direkt nach Schottland zum Studieren und dann halt auch hauptsächlich in Großbritannien eigentlich gestartet für die Wettkämpfe. Also so britische Unimeisterschaften und so Zeugs halt. Und deswegen ja, bin ich eigentlich in Deutschland nur gar nicht richtig in Erscheinung getreten davor. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gut, ich bin einmal bei diesem Dreimug-Triathlon in München, weil ein Großteil meiner Familie eben auch in München wohnt. Deswegen bin ich da mal gestartet. Aber boah, ich weiß gar nicht danach. Das erste richtige Profirennen war Zell am See. 2022 müsste es gewesen sein. Ich glaube, da wurde ich weiß gar nicht, Elfter oder so. Und dann erst 2023 kamen dann eigentlich dann die guten Rennen. Ja.
Von wo, nochmal kurz mit dem Schottland-Ding, wo warst du da genau in Schottland und von wann bis wann war das dann genau?
Das war in Stirling, das liegt so zwischen Edinburgh und Glasgow und es war, ich habe angefangen 2017, glaube ich, und dann ging das, also rein drittes Studium ging 4 Jahre, aber es dann ja genau in diese Corona-Zeit dann im Endeffekt reingerutscht, also das mehr oder weniger das letzte Jahr oder ab 2020 wäre ich dann eher größtenteils eher wieder zu Hause in Deutschland, aber die ersten 3 Jahre genau war ich dann in Schottland und also das ist eigentlich echt cool. In Großbritannien, die Universitäten sind echt teilweise richtig gut spezialisiert auf den Sport und hatten da auch so Performance-Programme. Unsere Uni war irgendwie spezialisiert auf 7 Sportarten und darunter eben auch Triathlon. Also der Fokus war eigentlich hauptsächlich auf die Schwimmer. Da waren auch Leute wie, ich weiß nicht, Duncan Scott, ich sag euch was vielleicht, ich glaube, der hat auch bei Olympischen Spielen schon Medaillen gewonnen und so. Also ja, das waren so mehr oder weniger die Stars bei uns an der Uni. Aber wir Triathleten hatten eigentlich auch ein richtig gutes Förderprogramm und ich bin eigentlich hingekommen und habe da ganz normal auf Clubniveau, sage ich jetzt mal, trainiert. Also es gab halt eine Leistungsgruppe oder zwei Leistungsgruppen und dann für alle anderen so ein Clubniveau. Aber da konnte ich dann irgendwie mit ganz guten Leistungen auf mich aufmerksam machen und bin dann sozusagen in die Leistungsgruppe reingerutscht und da wurden wir dann auch richtig gut gefördert. Also mit eigenem persönlichen Coach, mit Krafttrainer, mit Physiotherapie, die wir da vor Ort hatten. Und
Okay.
ja, das war dann schon relativ professionell, ja.
Und wurde dann auch aufs Studium ein bisschen Rücksicht da genommen?
Ja, also wir hatten schon so mehr akademische Flexibilität, dass wenn wir mal irgendwelche Deadlines oder Prüfungen oder so hatten, dass wir das dann verschieben konnten oder rauszögern konnten, wenn wir irgendwelche Wettkämpfe hatten oder einfach viel Training. Also das war schon sehr
Krass.
praktisch. Auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, also dadurch, dass das Studium so über 4 Jahre gezogen war, war es jetzt auch nicht ultra stressig während des Semesters. Also ich finde, man hat das trotzdem so ganz gut auch so auf die Kette bekommen, das alles zu kombinieren mit dem Sport auch. Ja.
Ja, cool. Ich hatte jetzt gerade hier, letztes Wochenende war ja Bundesliga in Kraichgau und für den DSW startet so ein Brite, der in Loughborough dazu
Ja,
geht, wo auch die
ja.
Sophie Caldwell und so ist. Und der hat halt bei mir gepennt und ja, der hat auch echt coole Sachen so erzählt, wie es da abgeht in der Uni, halt dann der Squad. Da studieren auch echt, auch die richtig, also jetzt bis auf Alexi, studieren eigentlich auch fast noch da alle Leute. Was da wohl echt, also meinte er eigentlich relativ entspannt möglich ist, was ist hier in Deutschland ja nicht immer so der Fall ist, sage ich mal vorsichtig.
Ja.
Aber ja, cool zu hören, dass da in Schottland anscheinend auch so ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt ganz cool. Ich habe teilweise auch so Vorlesungen eben mit dem Duncan Scott gehabt und war da echt überrascht, dass der wirklich auch zu fast allen Seminaren und so erschienen ist und da voll auch
Krass.
mitgearbeitet hat irgendwie. Also manche andere haben das dann nicht so gemacht und haben sozusagen so ein bisschen den Sportler Joker gezogen und dann, ja. Wurden dann schon so durchgepusht durch Studium, sage ich jetzt mal, aber einige andere haben da auch voll teilgenommen dann am Studium und ja, wie gesagt, das war auch gut möglich, also und abgesehen davon ist manchmal für den Kopf vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man sich mal mit anderen Sachen beschäftigt als nur mit dem Sport, also solange es nicht zu viel wird, ja.
Aber es hört sich ja so an, der Hauptgrund dahin zu, oder der Hauptgrund, warum du da hingegangen bist, war dann primär Uni und Triathlon ist dann so irgendwann immer präsenter geworden.
Ja, also es gab eigentlich mehrere Gründe. Also Triathlon war eigentlich schon so ein Grund, dahin zu gehen. Ich wusste schon im Vorfeld, dass die halt viel Fokus auf den Sport legen und dass diese Möglichkeiten da grundsätzlich bestehen, da einfach viel zu trainieren. Also das war schon ein Grund, aber klar, das Studium an sich war auch ein Grund und auch ich wollte einfach im englischsprachigen Ausland auch studieren, und dann mit den Studiengebühren. Die waren halt in Schottland deutlich günstiger, beziehungsweise eigentlich gleich null zu dem Zeitpunkt noch vor Brexit. Und in England hättest du da, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber so 9.000 Pfund oder so pro Jahr oder Semester. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ziemlich viel. Und in Schottland war das eben mehr oder weniger kostenlos, das Studium an sich. Ja. Also.
Krass.
Gibt's auch Stipendien so, richtig?
Ja, ich gehe schon davon aus, also ich habe dann auch ab dem zweiten Jahr ein Stipendium bekommen, wobei sich dann für mich eigentlich nicht mehr so viel verändert hat, bis auf dass ich eben, wie gesagt, den Zugang zum Trainer hatte und Physio und solche Sachen halt, dass ich dafür auch gar nichts zahlen musste. Und wir haben sogar ein kleines Mini-Einkommen bekommen, aber das eigentlich eher hatte eher symbolischen Charakter. Also das war schon sehr, sehr gering, aber ich meine, ich war mega, mega dankbar überhaupt. Also da ist Ausländer so gefördert zu werden, war schon richtig cool auf jeden Fall, ja.
Ja, cool.
Also gibt es dann da auch wie so eine Rennserie? Oder, also ich meine, wenn dann, also was oder warum fördert die Uni das jetzt speziell? Also ist es dann, ich meine, Amerika sind ja diese NCAA Champions
Ja.
Championship und ich meine, da wird ja, passiert ja auch immer mehr ein Triathlon. Aber dass da so in Großbritannien was ist? Also ich meine, Loughborough ist ja, glaube ich, in Großbritannien so der Olympiastützpunkt oder so die Base von den
Ja,
ganzen
zusammen mit
Sportlern.
Leeds.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, es geht schon einfach darum, irgendwie Werbung für die eigene Universität zu machen. Und irgendwie der Sport wird da doch recht groß geschrieben. Und wenn, ja, wenn einfach viele gute Athleten von der eigenen Universität irgendwie ja, einfach gute Leistung zeigen und irgendwie ja, mit sportlichen Leistungen brillieren können, dass andere Leute eben überzeugt sind, dann auch an die eigene Uni zu kommen. Also
Ja,
ich glaube, das ist schon so.
vielleicht anders gefragt. Ich meine, auf was für Wettkämpfe hast du dich dann vorbereitet?
Also dort vor Ort eigentlich primär die wichtigsten waren wirklich die britischen Unimeisterschaften. Also im Sprint-Triathlon, Olympisch und Duathlon gab es auch. Und dann über den Winter gab es tatsächlich auch relativ viele so Cross-Country-Läufe, wo ich dann auch teilgenommen habe. Genau. Und dann, also ich meine, das Coole auch schon wieder, wir hatten eigentlich ultra lange Sommer-Semesterferien. Also eigentlich in der Regel von so, je nachdem, wann du dann Prüfung hattest, aber Mitte Mai etwa bis 2. Septemberwoche hatten wir
Was?
komplett Sommerferien. Und es ist halt die komplette, ja, fast schon europäische Saison. Und dann habe ich in der Zeit bin ich da meistens zurück nach Genf und habe dann eben an diesen Schweizer National League-Rennen teilgenommen. Ja.
Und ich meine,
Beziehungsweise.
das ist ja noch alles Drafting dann. Also alles ITU, Style Races.
Ja, genau, also National League, genau, das war Drafting. Aber ich habe auch manche andere Rennen, ja, das sind dann eher so Amateurrennen gewesen, aber ich habe so zum Beispiel Lausanne oder Nyon, also Lausanne kennen wir ja ganz gut aus dem Weltcup-Zirkus auch. Die hatten ja parallel meistens auch so ein Amateurrennen, dann Non-Drafting und solche Rennen habe ich dann auch öfters mitgemacht. Aber jetzt klar, noch nicht auf dem ganz hohen Niveau.
Genf hatte auch so ein geiles
Genau.
Rennen. Da fährst du doch so einen Anstieg hinten hoch. Das weiß ich eigentlich nur, weil da bin
Ja.
ich mal irgendwie Drittletzter im Europacup geworden und hinten rausgefallen und da waren, glaube ich, noch drei Australier und wir waren in diesem Anstieg drin, irgendwie so eine Vierergruppe. Und drei sind dann einfach kurz bevor wir oben waren, einfach rausgeschert und ich war einfach alleine. Und dann sind irgendwie von hinten noch
Ja.
zwei gekommen. Ist doch eine Narbe, eine relativ große, irgendwo an meinem Körper, meiner Seele.
Ja, das war, also als es das Rennen noch gab, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Und mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also gibt es jetzt einen anderen Organisationsteam und das hat sich jetzt alles Richtung mehr so Age-Group-Rennen entwickelt. Gibt mittlerweile auch eine Mitteldistanz da. Hatte ich auch zweimal teilgenommen. Aber ja, im Endeffekt, also es gibt halt, ich glaube, nach wie vor kein Preisgeld und kein richtiges Profifeld. Dementsprechend war das jetzt, ja, jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr der ganz große Anreiz für mich da teilzunehmen. Ja.
Und wie kam es dann dazu? Also, du hast dann gesagt, mit Corona warst du dann wieder mehr in Deutschland. Und wann hast du dann die Profilizenz gezogen? Also, du sagst, 2022 bist du erstmal gestartet. Hast du da auch dann erstmalig die Profilizenz?
Genau, ja, die habe ich genau 2022, glaube ich, das erste Mal gelöst. Ja, und genau, Zell am See war dann auch wirklich das erste, ich sag mal, richtig große Rennen mit anderen, vielen anderen Profis zumindest. Genau, ja. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch beim Schweizer Verband die Lizenz gelöst, weil ich eben ja, größtenteils auch in der Schweiz bis dahin gelebt hatte und aufgewachsen bin. Für mich war das irgendwie der logische Schritt, auch beim Schweizer Verband dann die Lizenz zu ziehen. Und aber genau. Jetzt 2023, nee, 2023 habe ich auch nochmal die Schweizer Lizenz gelöst, aber jetzt dieses Jahr nachdem ich jetzt hier auch ganz normal in Deutschland wohne und jetzt nicht mehr so viel mit der Schweiz zu tun habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eher der logischere Schritt, jetzt die deutsche Lizenz zu ziehen. Also ich habe auch beide Staatsbürgerschaften, aber ja, ich fühle mich dann doch eher in Deutschland zu Hause als in der Schweiz, ja.
Geht das in der Schweiz auch so einfach wie in Deutschland mit Profilizenz, dass man es einfach nur kaufen muss, oder sind da mehr Hürden?
Also, man glaubt es nicht, aber in der Schweiz ist es sogar günstiger, die
Oh.
Profilizenz zu lesen. Aber du musst tatsächlich Ergebnisse vorweisen. Ich glaube, das war damals irgendwie auch so eine 10%-Regel, irgendwie, dass du bei einem Rennen, mindestens bei einem Rennen starten musstest, wo es ein Profifeld gab und du durftest maximal, ich glaube, 10% langsamer als der erste Profi sein. Genau. Ja, ich glaube, das sind dann irgendwie so 20, 25 Minuten bei der Mitteldistanz. Kommt es hin?
Sollte,
Irgendwie
sollte,
sowas in die Richtung.
sollte, sollte kein Problem sein, ne? Also
Ja,
wahrscheinlich,
genau.
will ich jetzt mal,
Aber
was ist das dann
ich.
so? Die schnellsten Age-Grupper sind deutlich schneller wahrscheinlich.
Ja, also genau. Also ich denke mir halt, ich glaube, es gibt den einen oder anderen deutschen Profi, der hier eine Profilizenz ge gelöst hat, für den es eventuell schwierig wäre.
Ja.
Aber eigentlich sollte es trotzdem, wenn man den Anspruch hat, da einigermaßen mitzuspielen, sollte es kein Problem sein, diese 10% einzuhalten. Also ich weiß nicht, ob sich das, ehrlich gesagt, vielleicht hat sich das auch mittlerweile wieder geändert, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt vor 2 Jahren waren es irgendwie diese 10%-Regel, was ich auch vernünftig finde. Also,
Ja, aber
ja.
es ist nicht nur Deutschland, ne? Also es gibt genug andere Nationen, die auch
Ja.
immer noch ganz gutes Kontingent an die Startlinie, stellen.
Ja. Naja.
Nee, und wann war so, wann hast du so für dich gemerkt, okay, da kann jetzt ein bisschen mehr gehen, als auch nur eine Profilizenz zu haben? Weil ich meine, du hast letztes Jahr St. Pölten, da waren ja schon auch zwei, drei. Also Nico hast du jetzt zweimal hinter dir gelassen. Sebi war ja letztes Jahr auch da. Und letztes Jahr war ja auch noch mal in der Breite, noch mal viel mehr los.
Ja.
Wann hast du für dich selber, oder A, hat dich das so ein bisschen überrascht, oder wann hast du für dich selber gemerkt, okay, es kann vielleicht doch auch zwei, drei Schritte noch weitergehen?
Ja, also grundsätzlich, ich meine, war mir schon bewusst, dass ich über die Jahre, ich habe schon auch relativ viel und intensiv und zielgerichtet trainiert und hatte bis dato halt bis auf Zell am See halt jetzt auch noch nicht so, konnte mich jetzt noch nicht mit der ganz großen Konkurrenz messen. Und ich muss auch, also auf der Kurzdistanz muss ich auch sagen, da war mein Schwimmen einfach zu schlecht. Da bin ich halt immer so, keine Ahnung, dritte Radgruppe gewesen und dann waren auch nicht die ganz starken Radfahrer mit dabei und dann hatte ich halt schon immer guten Rückstand auf die Leute ganz vorne. Deswegen dann der Wechsel auf die Mitteldistanz und Zell am See, ich glaube, da hatte ich, oh, ich weiß gar nicht, 11, 12 Minuten Rückstand, glaube ich, auf den Fred, der damals gewonnen hatte. Und das war schon so. Die Richtung war schon okay und ich wusste auch, dass viele Sachen halt im Rennen nicht gut gelaufen sind und dass eventuell im besseren Rennen, dass ich da etwas näher ranrücken könnte noch. Aber nichtsdestotrotz war ja der Erfolg in St. Pölten dann letztes Jahr trotzdem eine Riesenüberraschung. Also ich hatte mir schon zugerechnet, dass ich vielleicht Top 10 oder wenn es wirklich richtig, richtig gut läuft, so in die Top 5 vielleicht reinkommen könnte. Aber ja, dass es mit dem Sieg dann am Ende geklappt hat, ja, das habe ich so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt oder erwartet. Ich muss auch dazu sagen, also so wie das Rennen verlaufen ist, der Rennverlauf hat mir total in die Karten gespielt. Also, dass Nico halt an dem Tag einfach nicht fit war, der war ja irgendwie krank davor auch die Woche und musste dann ja aussteigen im Rennen. Dann Sebi mit der Zeitstrafe und dann ist er ja auch mehr oder weniger direkt aus dem Rennen ausgestiegen. Klar, also wenn die beiden fit gewesen wären und bis zum Ende durchgezogen wären, hätten, dann wäre es natürlich auch super schwierig geworden. Jetzt, also das ist eigentlich ganz lustig, während dem Rennen, also ist man ja froh eigentlich um jeden Hauptkonkurrenten, der irgendwie aus dem Rennen fliegt oder der, wo man sieht, dass der, okay, bei dem wird es heute wahrscheinlich kein gutes Rennen. Im Nachhinein aber Eigentlich hätte ich mir ultra gewünscht, dass so Nico und Sebi auch einen guten Tag, also einen normalen Tag gehabt hätten, weil irgendwie das Gefühl, also ich hätte schon richtig gern gegen die halt bis zum Ende dann auch geraced und einfach gesehen, wie weit es gereicht hätte, auch wenn die halt einen normalen Tag gehabt hätten. Also ja. Ja gut, und dann, ich meine, ja, es waren ja schon noch ein paar andere gute am Start. Ja, ich hatte dann einfach, ja, keine Ahnung, richtig guten Tag erwischt und dann hat es halt gereicht im Endeffekt einfach. Und klar, das war dann schon so, nach dem Rennen habe ich mir dann schon so gedacht, boah, also das Training und so zahlt sich ja aus und ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie weit in die Richtung gehen kann und das dann weiter professionalisieren kann, eben den Sport, ja.
Kurze Werbung.
Ein großes Dankeschön an unseren Werbepartner Woop. Woop, Woop. Was ist Woop? Ist etwas, was ich 24/7 an mir trage. Ein kleines schwarzes Armband, das so ein bisschen ist wie die Mutti früher. Woop passt auf mich auf. Woop kümmert sich darum, dass ich immer wieder mal nachgucken kann, wie fit bin ich denn gerade wirklich. Und damit meine ich nicht, wie groß, wie gut meine Form ist, sondern wie trainingsbereit und wie erholt bin ich. Woop ist ein Wearable, das euren Schlaf, eure Belastung, eure Herzfrequenzvariabilität und wirklich alle Parameter, die es aus eurem Körper überhaupt nur so gibt, trackt und ihr euch damit einfach so ein bisschen selbst überwachen könnt. Überwachen klingt so extrem und so gegeißelt und so negativ, aber es ist sehr, 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 sehr positiv. Ich arbeite mit Woop jetzt seit, ich glaube, seit Oktober, also wirklich deutlich über ein halbes Jahr. Und für mich ist es wirklich das perfekte Gadget, um zu gucken, wann bin ich fit genug, um wie viel zu trainieren. Wenn ich mich mal nicht so gut fühle, kann ich gucken, okay, werde ich krank? Sind meine Gesundheitswerte in Ordnung? So auch Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung. Oder bin ich einfach nur müde, kann aber trotzdem trainieren, aber halt vielleicht keine 5 Stunden am Fahrrad, sondern vielleicht nur zwei. Und damit hat man einfach so einen Indikator, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, wie bereit bin ich gerade für was. Leider war ich jetzt mal wieder so ein bisschen krank die letzten 2 Wochen und da hat mir Woop jetzt auch immer wieder geholfen, okay, wann bin ich fit genug, um Sport zu machen? Es gab zum Beispiel Tage, wo ich eigentlich schon dachte, oh, ja, ich könnte heute noch irgendwie, könnte ich schon. Dann habe ich doch mal irgendwie reingeguckt und dann, ja, dann waren die Werte noch so im Keller und irgendwie noch dunkelorange, dass ich es mir dann verkniffen habe, irgendwie Sport zu machen. Und da ist es wirklich was, wenn man seinen Weg findet damit, dann ist es ein so unglaublich gutes Invest in sich selbst, in seine Gesundheit, in seine Performance, in seine Erholung, dass das wirklich so viel besser investiertes Geld ist als, weiß ich nicht, das nächste Aero 3D gedruckte Dingens, was irgendwie 1 Watt sparen soll. Also das ist wirklich eine Sache, die von der ich 110% überzeugt bin. Und auch falls die Beziehung mit Woop irgendwann mal auseinandergehen sollte, eins steht fest, das werde ich weiternehmen. Da schließe ich dann sofort auch mein Abo ab und das wird sich so schnell aus meinem Leben nicht verbannen. Und wenn sich das vielleicht auch irgendwie interessant für dich anhört und du das mal ausprobieren möchtest, es gibt mit dem Code join.woop.com slash bodytalk einen Monat auf unseren Nacken. Und dann könnt ihr das mal einen Monat ausprobieren, mal gucken, ob das was ist für euch oder nicht oder wie ihr das verwenden könnt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wie es damit weitergehen soll. In dem Sinne, es gibt wie immer alles in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren von Woop.
Werbung Ende. Aber hattest du irgendwie, weiß ich nicht, man hat ja so ein bisschen so das Gefühl, dass man, also ich glaube, vielleicht am Anfang stellt man sich immer so ein bisschen vor, was man erreichen muss, um halt da vorne mitzumischen. Also weiß ich, dass man sich sagt, okay, man muss hier über 90 Kilometer, wo sind wir mittlerweile? Ich will jetzt mal sagen, 4,5 Watt pro Kilogramm. Ist das ein bisschen viel? Vielleicht 4,3, sowas die Richtung, 4,3 bis 4,5, irgendwie sowas fahren. und weiß ich nicht, das und das laufen oder flach, weiß ich, 10 Kilometer, irgendwie 30, 31 Minuten laufen. Also hattest du da irgendwie was, wo du gemerkt hast, okay, ich kann es eigentlich. Es hat bisher halt einfach nur der Tag gefehlt, wo alles zusammenkommt. Also bist du, also kannst du ja mal ein bisschen was droppen. Also bist du schon unter 30 Minuten gelaufen. Also ich meine, deine Laufzeiten sind schon, auch wenn ich mir angucke, letztes Jahr so Weichsee, ich meine, du bist 3 Minuten schneller gelaufen als Fred. Also es ist jetzt, das ist jetzt nicht langsam. Fred ist auch nicht langsam.
Ja, also das, also beim Laufen war ich mir, sag ich mal so, am sichersten, dass ich da gut mithalten kann, auch in der Spitze. Obwohl meine reinen Laufzeiten oder auch die, also so 5 Kilometer Zeit oder 10 Kilometer Zeit sind jetzt ehrlich gesagt gar nicht so krass. Gut, habe ich jetzt auch schon lange keinen richtigen Wettkampf mehr gemacht, aber 5 Kilometer bin ich eine 15:12, glaube ich, habe ich da stehen. Das ist jetzt aber auch schon irgendwie, ja, 5, 6 Jahre her oder so und seitdem nicht mehr wirklich probiert. Und 10 Kilometer, 31, glaube 23 oder so letztes Jahr in Nürnberg. Das war jetzt auch keine superschnelle Strecke und so und irgendwie im Winter einfach mal gelaufen. Also ich glaube, ich könnte schon relativ nah an die 30 vielleicht rankommen, aber auch das ist jetzt keine überschnelle Zeit. Also ich glaube, das könnten einige im Profifeld auch laufen. Ich glaube eher, dass meine Stärke fast darin liegt, dann nach dem Radfahren eigentlich immer noch relativ solide laufen zu können oder fast dieselbe Geschwindigkeit dann halt noch nach dem Radfahren zu laufen. Also ja, du hast angesprochen, also Weichsee war bestimmt mein bester Lauf bisher. Ich glaube, das war eine 1:09, also so um den 3:20er Schnitt etwa. Und also das wusste ich schon auch im Vorfeld, dass ich das in etwa so laufen kann. Die Frage für mich war halt nur, erstens komme ich beim Schwimmen einigermaßen in den Gruppen raus, um noch eine Chance zu haben, weiter mit dabei zu sein und auch auf dem Rad. Also da hatte ich hatte eigentlich erst seit letztem Jahr mit Watt auch trainiert, weil ich davor kein Fahrrad hatte mit Leistungsmessgerät und nur eigentlich nur im Winter dann auf der Rolle da konnte ich mit Watt trainieren, aber im Sommer dann eigentlich nicht. Und deswegen konnte ich es da auch relativ schwer einschätzen. Aber gut, man hat ja dann schon vom Rennen so ein paar Race-Pace-Sessions gemacht. Und ich sag mal, also die Werte an sich waren es nicht schlecht, es waren es nicht überragend. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, wie weit es dann im Endeffekt reicht. Also ja, aber
scheint zu reichen.
Ja, also mittlerweile bin ich da, glaube ich, auch ein bisschen selbstbewusster, was die Radleistung angeht. Also ich hatte jetzt auch jetzt in der Vorbereitung, dass ich relativ lang verletzt war an der Achillessehne, konnte ich auch deutlich mehr Radfahren als sonst oder hatte einfach mehr Zeit dafür und habe da, denke ich, nochmal ganz gute Sprünge auch gemacht. Ja, ich glaube, also klar ist nach wie vor irgendwie noch ein Unterschied zu den richtig guten Radfahrern, wie jetzt Fred zum Beispiel oder auch ein paar andere. Aber so jetzt in den letzten Wettkämpfen bin ich etwa, ich glaube, 3:30 normalized gefahren, war jetzt so um die 73 Kilo etwa. Ich weiß jetzt nicht, was das auf Watt pro Kilo sind, aber ich glaube, das ist schon ganz ordentlich zumindest, ja.
Ja, das sind wahrscheinlich so die 4,5, sowas die Richtung.
Ja, keine Ahnung, müsste ich einen Taschenrechner ausrechnen, aber.
Ja, du bist der Akademiker hier, ne? Aber es hört sich ja so an, als ob du noch viel Potenzial im Sinne von Optimierung hast.
Ja. Also ja, ich denke schon. Also
so, es hört sich so an, ich habe einen Kumpel, der hat mich mal aufs Fahrrad gesetzt und der hat ja auch noch zufällig ein paar Wattmesspedalen da rumliegen, die er dir rangebaut hat. Und es wirkt ja auch so, dass da noch alles noch jetzt gerade in Richtung Aerodynamik, alles was so Richtung vielleicht auch Verpflegung oder so, also alles, was gerade so da ist, dass da halt noch ja, viele Möglichkeiten sind, das zu verbessern. Also es ist wahrscheinlich, ich meine, klar, du hast ein gutes Setup. Manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man Sachen verkompliziert oder zu perfekt machen will, dass es dann ja nicht unbedingt in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, so ein paar Sachen kann man ja noch gut und gerne angehen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so, keine Ahnung, Windkanal testen, du hast ja ein bisschen angesprochen jetzt. Sowas habe ich halt auch noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Klar, das sind Stellschrauben, an denen man definitiv drehen kann. Ja, im Moment fokussiere ich mich, ehrlich gesagt, vor allem auf die Basics irgendwie, um das richtig zu machen, um fit zu bleiben, möglichst verletzungsfrei, was jetzt nicht unbedingt gelungen ist in der Vorbereitung, aber ja, genügend Schlaf, genügend Essen. Ja, also klar, Aero-Testing, das gehört natürlich irgendwann früher oder später dazu, aber ja, im Moment versuche ich erstmal so die bestmögliche Leistung aus meinem Körper zu holen und ja, dann das Feintuning anzugehen. Und ich glaube, Verpflegung und so, was das angeht, bin ich eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Also auch durch Omnibiotik haben wir jetzt eine gute Produktauswahl und allgemein Verpflegung im Wettkampf funktioniert bei mir extrem gut. Also ich kann auch extrem viele Kohlenhydrate beim Radfahren aufnehmen. Also ich habe da auch schon meine 350 Gramm etwa jetzt immer genommen. Und auch beim Laufen bekomme ich immer mindestens drei Gele rein und andere Kohlenhydratflüssigkeiten. Also ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil gegenüber anderen Athleten vielleicht, die damit ein bisschen strugglen. Ja, ich glaube, da bin ich gut, gut dabei, was Essen angeht. Ja.
Ja, das ist Mikas Thema. Nee, aber Regeneration habe ich gesehen. Ich meine, du hast ja alle unsere Codes benutzt, ne? Wir sehen da ja immer, wer bestellt.
Das glaube ich nicht, aber
das wäre neu. Aber jetzt nochmal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. So, wo siehst du jetzt im Training quasi, habt ihr da bestimmte Themen, die ihr jetzt angehen wollt, in den jeweiligen Disziplinen, ja, wo ihr halt noch die meisten Potenziale seht, also zum Beispiel halt jetzt mehr Long Rides, mehr Intensität, ja, was auch immer. Habt ihr da irgendwas Spezielles?
Also eigentlich muss ich dann nur für mich selber sprechen. Also ich habe jetzt seit 3 Jahren etwa auch keinen Trainer mehr. What? Also ich plane es eigentlich mehr oder weniger selber, okay, schon nach Gefühl oder was heißt nach Gefühl? Also ich habe schon auch so einen trainingswissenschaftlichen Hintergrund so im Studium gehabt und habe mich schon auch viel selber so eingelesen, was Trainingsplanung oder Studien etc. angeht. Und man bekommt es ja auch schon viel von anderen Athleten mit, was die so machen etc. Und einfach über die Jahre, was ich so bei anderen oder was ich bei mir selber gemerkt habe, welches Training bei mir gut anschlägt, habe ich schon, glaube ich, mittlerweile genug Erfahrung, dass ich das ja das Gute daraus ziehen kann und so weiter fortführen kann. Aber gut, ja, Schwerpunkt für die nächste Zeit, ja, eine gute Mischung aus allem, würde ich sagen. Also grundsätzlich baue ich mein Training schon so auf, dass ich so 2 Mal in der Woche einen schnellen Lauf mache, also einmal eher etwas kürzere Strecken, keine Ahnung, vielleicht so 400 Meter bis 1000 und das andere Mal längere Intervalle, vielleicht zwischen 1000 und 3000 Meter Intervallen und alles andere drumherum, da mache ich eigentlich nur lockere Läufe. Long Run mache ich eigentlich auch nicht unbedingt, weil meistens, wenn ich halt die langen Intervall-Sessions mache und da mache ich dann wirklich auch relativ viel Umfang, zum Beispiel, also so insgesamt, dass so 16 Kilometer vielleicht in so Richtung Race Pace oder knapp drüber gehen, das dann mit Ein- und Auslaufen und dazwischen vielleicht noch so ein bisschen Recovery Run halt noch, dass dann da schnell mal über 23, 24, 25 Kilometer gehen. Also, und dann denke ich mir, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt noch einen zusätzlichen Long Run machen. Und ja, beim Radfahren mache ich es ähnlich. Ich habe so meine Haupteinheiten, also dass ich mindestens, also es kommt natürlich auch darauf an, wie nah man jetzt beim Rennen ist, aber dass man schon mindestens einmal in der Woche so klassisches Schwellentraining, Race-Pace-Geschichten macht, wo man, keine Ahnung, vielleicht 1 Stunde bis 1,5 Stunden so an der Schwelle etwa ist. Dann auf jeden Fall mindestens einen Long Ride, da dann relativ locker. Und so K3, also so Kraftausdauertraining oder so, baue ich meistens auch noch mit ein. Manchmal auch im Anschluss einfach an das Schwellentraining oder dass ich von dem Schwellenintervall ein bisschen in K3 auch mache. Ja, und dann, also, aber es kommt ultra auf den Zeitpunkt der Saison an. Also natürlich jetzt im Winter oder so viele VO2 Max-Intervalle einfach gefahren auf der Rolle. Aber gut, das verschiebt sich jetzt logischerweise ein bisschen, je näher man an die Rennen kommt. Ja. Genau. Und das Schwimmen, genau, das plane ich eben nicht selber. Da haben wir einen Schwimmtrainer, der das für uns macht. Und ja, da schwimme ich dann einfach das ab, was auf dem Plan steht. Und das ändert sich eigentlich ja regelmäßig. Also da gibt es eigentlich keine ganz klare Struktur, würde ich sagen.
Ja, also finde ich, klingt echt cool. Und ganz ehrlich, das ist auch, es ist halt einfach keine, also ja, es ist eine Wissenschaft, aber es, ja, es ist halt, wenn man da selber smart ist und sich halt selber gut kennt und ehrlich halt auch, glaube ich, zu sich selber ist, kann sowas echt gut funktionieren. Und ich meine, klar wirst du so ein, zwei Mal da deinen Zweifel haben, aber nee, ich meine, der Erfolg gibt dir jetzt ja auch recht so. Und ich glaube, für viele so, gerade Age-Trooper ist das so, oh krass, so Profi und macht das selber und so. Aber ja, ich meine, je professioneller du halt auch dann wirst, so, desto weniger anderen Stress halt hast du. Und das ist halt das, wovor ich halt bei so Age-Troopern echt Respekt habe. So wie viele andere Stressoren, die noch so im Leben haben. Und das halt
Ja.
immer alles selber anzupassen, auch so on the go, das ist halt wirklich das Schwierige. Aber wenn du halt dein Leben aufs Training ausrichten kannst, so, dann ja, ist es echt eigentlich keine Raketenwissenschaft und macht halt irgendwie oder unterscheidet sich das Training von Profiathlet zu Profiathlet echt deutlich weniger, glaube ich, als man eigentlich so denkt. Und es geht halt eher dann darum, keine Fehler zu machen und jetzt halt nicht verletzt oder krank zu werden. Und da ist halt dieses ehrlich zu sich selber sein, die Signale wahrnehmen zu können und halt auch respektieren zu können, so glaube ich, ja, das Wichtigste.
Wobei ich da
Ja,
mal
ja.
einspringen muss. Also ich habe ja auch mich mal selber trainiert. Und ich muss sagen, ich habe das für mich aus zwei Punkten halt nicht geschafft. Genau halt die Sachen, die du angesprochen hast. Also dieses Zweifeln. Also ich meine, du läufst ja dann schlussendlich ein Intervall, machst dir vorher einen Plan, läufst es in 3,20. Und wenn ein Trainer, der übernimmt ja die Entscheidung für dich, der sagt dir 3,20, du läufst es. Ich bin dann 3,20 gelaufen und habe mir halt die Frage gestellt, ist vielleicht 3,18 oder 3,22 das Bessere? Ich meine, du hast alles richtig erzählt. Also schlussendlich ist es so, dass das keine Raketenwissenschaft ist und derjenige, der viel und hart und smart trainiert, der gewinnt am Ende. Aber genauso dieses Zweifeln, man beschäftigt sich ja mit irgendwas. Und das nächste Ding, das hast du ja eigentlich auch gesagt, und genau das habe ich halt auch negativ erlebt. Überhaupt sich so einen Plan zu machen und nicht hin und her zu switchen, boah, dafür muss man schon hart diszipliniert sein. Also ich hab das schon auch irgendwie hinbekommen, aber ich habe so dieses Gefühl gehabt, dass ich als Sportler es eher gebraucht habe, dass jemand anderes für mich Entscheidungen abnimmt. Und halt natürlich auch dieses, ich muss mit dem anderen über das, was ich mache, reden. Wenn man jetzt selber Trainer und Athleten einer Person ist, übernimmt man ja irgendwie wie so Engelchen und Teufelchen in manchen Prozessen. Und
Ja,
boah, ich fand
ich
das
glaube,
halt super
das.
schwierig und das hat für mich viel mehr Stress ausgelöst, wie einfach einen Trainer zu haben, der mir einfach gesagt hat, okay, mach das. Also auch gerade, wenn es so in Sachen geht, hier, weiß ich, du stehst morgens auf, jetzt mittlerweile sagt dir Wupp, du bist bei 10%, dann ist es vielleicht auch ganz gut, jemand anderes zu haben, der dir sagt, okay, mach mal heute ein bisschen ruhiger, weil ich war halt immer noch Prinzip Hoffnung in dem Fall.
Ja, ich glaube, das ist echt sehr individuell halt, glaube ich, auch viel, wie man groß geworden ist quasi so im Sport, wie man da so rangeführt wird. Aber ja, letztendlich ist halt so, ja, muss glaube ich, jeder für sich selber rausfinden. Aber ja, wahrscheinlich klingt das jetzt auch einfacher so, weil ich es halt auch so groß geworden bin, sage ich mal. Aber ja, also kann er so aus. Ja, also deswegen so, finde ich es halt cool, dass du das halt so machst und das ja auch anscheinend funktioniert. Aber hast du auch so, oder wie häufig denkst du manchmal auch so, ah, vielleicht sollst du es doch mal ändern? Oder was hast du da für einen mittel- und langfristigen Plan, was das angeht?
Ja, einmal nochmal, um auf den Punkt von Nils zurückzukommen. Also ich finde tatsächlich, mir gibt es eher mehr Freiheit, wenn ich das selber entscheiden kann. Und mich stresst das viel weniger, wenn ich irgendwie selber irgendwie morgens aufstehe und ich fühle mich rein und frage mich halt, okay, wie fühlen wir uns heute? Können wir den Plan so durchziehen oder nicht? Und passt den auch wirklich relativ oft dann auch noch spontan an. Oder ich trainiere einfach auch sehr gerne mit anderen Leuten zusammen und richte mich auch gerne dann ein bisschen, solange es halt jetzt mein Training nicht komplett irgendwie zerschießt, passe mich da auch gerne an. Und für mich ist es wirklich Freiheit, dass keiner, oder wenn ich jetzt doch irgendwie ja Pläne spontan ändern möchte, und dann muss ich das niemandem erklären. Oder also ich habe so ein bisschen, wenn ein Trainer für dich das Training komplett so plant, dann hätte ich auch immer irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen oder so, wenn ich das dann selber irgendwie umstelle, weil ich mich gerade irgendwie anders fühle oder so. Und diese Arbeit von einem Coach oder Trainer eben auch zu respektieren und vielleicht nicht immer alles dann zu ändern, ja, ist für mich dann eben, bedeutet für mich dann eben Freiheit, dass ich mich da niemandem rechtfertigen muss und so. Aber deswegen, ich bespreche mich da trotzdem auch mit anderen Athleten oder mit anderen, ich sag mal, Trainern, die ich so einfach kenne, dass ich da gucke, dass ich da nochmal, dass ich da jetzt nichts komplett Unvernünftiges mache. Genau, aber weil du gefragt hast, den langfristigen Weg, boah, ehrlich gesagt, habe ich jetzt gar nicht so einen richtigen Plan für die Zukunft. Ich würde es jetzt einfach erstmal so weitermachen, wie es im Moment so läuft und auch anhand der, ich sag mal, Rennen zu sehen, welche Schwächen ich vielleicht noch habe oder ja, woran ich einfach arbeiten muss und das dann spezifisch im Training anzugehen. Aber ja, so einen ganz langfristigen Plan habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Und ich meine, grundsätzlich bin ich dem auch nicht abgeneigt, irgendwie mit dem Trainer zusammenzuarbeiten. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich so in der Vergangenheit irgendwie richtig schlechte Erfahrungen oder so gemacht habe. Das eigentlich gar nicht. Ich glaube halt einfach, wenn ich das Gefühl habe, dass es mit irgendeinem Trainer richtig gut matcht und ich da wirklich sehr viel Potenzial sehe und einfach mehr Vorteile als möglicherweise Einschränkungen für mich, dann bin ich auch absolut bereit, da mir Hilfe zu holen und ja, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und auch alles, was so Richtung Leistungsdiagnostik etc. angeht, also sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nie richtig gemacht. Und ich glaube, da könnte man auch wahrscheinlich noch viel genauer hinschauen, an welchen Stellschrauben ich jetzt ganz genau trainieren müsste. Aber ja, für mich ist im Moment wirklich, geht es eher darum, irgendwie die Basics einfach zu machen. Und ob ich das Intervall jetzt irgendwie bei 355 oder 360 oder 345 Watt fahren sollte, im Endeffekt, glaube ich, spielt es nicht ganz so die große Rolle, also in welchem Mikrobereich du jetzt das genau triffst. Und ja, deswegen bin ich dann eher so, dass ich nach Gefühl trainiere und ja, mich halt fragt, was fühlt sich gut an? Und auch beim Laufen, keine Ahnung, ich gehe eigentlich nie in die Session rein und sage jetzt, ja, ich möchte jetzt die 2000er irgendwie in 320er Schnitt laufen oder so, keine Ahnung. Ich gehe eher mit dem Gefühl rein, so, es sollte sich so anfühlen, dass ich das kontrolliert durchziehen kann über alle Intervalle und so, dass es am Ende vielleicht richtig hart wird, aber es trotzdem noch kontrolliert bleibt. Und da ziehe ich nicht eine spezielle Zeit an, sondern ich laufe los und gucke halt auf die Uhr. Und klar, ich habe schon einen groben Plan, was ich so für eine Zeit erreichen möchte, aber wenn es dann ein bisschen davon abweicht, ja, dann ist es halt so. Aber versuche ich das Tempo halt trotzdem so etwa durchzuziehen, sodass ich halt von meinem Gefühl etwa denke, dass es klappen könnte und nicht nach den Sekunden. Ja,
Ja.
Das hört sich ganz schön oldschool an.
ja, das denke ich mir auch manchmal, obwohl ich eigentlich gar nicht, also ich bin eigentlich schon von der Wissenschaft überzeugt und eigentlich finde ich das eigentlich ganz cool, was man da alles in der Wissenschaft machen kann. Aber ja, irgendwie bei mir scheint es doch so mit dem Gefühl ganz gut zu funktionieren, bisher zumindest.
Ja, vielleicht ist
Ja.
es halt auch schon wieder der nächste Step und du bist halt nur der Zeit wieder voraus, weil alles kommt ja dann irgendwann wieder.
Naja, weiß nicht so ganz.
Aber wie sieht es so mit Rennplanung, mittel- und vor allem langfristig für dich aus? Also ich meine, jetzt diese Saison hast du wahrscheinlich schon einen ganz guten Plan, nehme ich mal an. Und wie sieht es da so in den nächsten Jahren aus? Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wo es da so hingehen soll?
Genau, ja, also dieses Jahr, das nächste Rennen wird Walchsee vermutlich sein, Challenge Walchsee, am 23. Juni, glaube ich, also in 3,5 Wochen. Und ja, dann im Juli weiß ich, steht noch nicht so ganz fest, was ich da mache, aber im August wird es wahrscheinlich dann wieder relativ viel sein mit Grat, auch von Omnibiotic. Dann Zell am See würde ich gern starten, Anfang Juni. Und
Anfang
eventuell
September, oder?
1. September, genau. Und worauf ich grundsätzlich schon ganz, also worauf ich Bock hätte, ist mal Allgäu zu starten. Einfach, ja, weil jetzt so viele schon so positiv darüber berichtet haben und auch die Strecke, glaube ich, mir total gut liegt. Und ja, darauf hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock. Genau, und dann eventuell hinten raus, also je nachdem halt auch, wie Zell am See läuft, aber mein Plan ist schon auf jeden Fall, die 73 WM-Quali versuchen irgendwo zu holen halt. Weil klar, ich sehe das schon auch, dass ich auch mal bei den richtig großen Rennen auch starten müsste, um mich auch im PTO-Ranking vielleicht weiter zu verbessern. Also das ist auf jeden Fall schon der Plan. Ja, muss ich halt dann gucken, wie Zell am See läuft und ob ich eventuell noch irgendein anderes Ironman 73-Rennen irgendwo angehen werde. Ja. Und
Ja,
ach
das
so,
klingt
genau,
doch.
langfristig, also langfristig habe ich auf jeden Fall Lust, auf die Langdistanz auch zu gehen. Möglicherweise nächstes Jahr dann. Ja, also dieses Jahr definitiv nicht, aber 2025 könnte ich mir schon vorstellen. Ja.
Wie alt bist du eigentlich?
26 jetzt
26. Ah, okay. Krass,
geworden.
ich hätte dich sogar noch jünger eingeschätzt. Aber ich meine, klar, wenn du schon
Danke.
4 Jahre in Schottland studiert hast und jetzt hier schon irgendwie auch ein, 2 Jahre bist, dann
Ja.
hätte man auch rechnen können.
Ja, 98 Jahre. Ja. Ja, also ich glaube, mit 27 Jahren auf die Langdistanz ist glaube ich, ganz okay. Also ist
Habe
jetzt,
ich auch gemacht.
ja, ich
Na dann.
glaube, lang.
Krass. Ja. Ja,
Ja.
ich glaube auch mittlerweile, wie gesagt, ich habe es hier ja auch schon 2, 3 Mal gesagt, dieses Thema mit der Ernährung, dadurch, dass es so viel besser funktioniert wie früher und halt auch mit Schuhwerk, all drum und dran, ist es halt auch viel früher möglich, auf eine Langdistanz zu wechseln. Also, und ohne dass es irgendwie ein Harakiri-Ritt ist, dass man sich verletzt oder dass die Chancen relativ gering sind, dass man überhaupt durchkommt. Weil, wie gesagt, früher, da wusste man noch viel weniger, was jetzt eigentlich so einfach die Basics sind. Und dadurch ist es halt einfach so, dass man relativ früh schon auch ganz gut sein kann, in meinen Augen. Und früher waren es ja dann doch eher die Ausnahmen, weil man, ja, doof gesagt, also ich meine, Kohlenhydrate hat man auch immer schon viel probiert zu nehmen. Ich glaube, der Game Changer ist eher geworden, dass man halt mittlerweile viel mehr aufnehmen kann, also weil die Produkte halt besser geworden sind. Und dann ist
Ja.
es halt einfach so, wenn du noch mit halb so viel Energie, weil du musstest früher ja dann wahrscheinlich so eine Langdistanz mit halb so viel Energie machen. Und das ist ja dann doch auch eher ein Trainingsfleißding, dass man da halt hinkommt. Und dafür braucht man
Ja.
wahrscheinlich 1, 2 Jahre mehr, wie es jetzt aktuell ist.
Ja.
Und ich meine, wenn man Bock drauf hat, und es scheint ja so, als ob dich das ja auch ganz schön antreibt, ja, dann kann man das sowieso nicht früh genug machen. Also warum warten?
Ja, also ich frage mich ja dann teilweise nur, ist bei den Leuten, die jetzt wirklich irgendwie mit 21, 22 irgendwie auf die Langdistanz gehen und dann so zwei, drei Langdistanzen im Jahr machen, wie lange der Körper das dann wirklich mitmacht. Und eigentlich habe ich schon den Plan, natürlich, also man kann es jetzt nie wirklich planen, aber mein Ziel wäre schon, wenn es klappt mit dem Profisport weiterhin, das dann auch bis, keine Ahnung, 40 oder so zu machen halt und nicht irgendwie 5 Jahre lang jetzt irgendwie all in zu gehen und dann aber, ja, keine Ahnung, aufhören zu müssen, weil man es vielleicht doch übertrieben hat irgendwie. Also, ja, keine Ahnung, das werden wir sehen. Also, Es gibt ja, der Trend geht ja jetzt wirklich irgendwie dahin, dass immer mehr junge Leute sich auf der Langdistanz versuchen. Und ja, ich weiß halt nicht, ob der Körper vielleicht auch nur eine bestimmte Anzahl an Langdistanzrennen so in sich hat. Ja, wird sich dann
Ja,
zeigen.
Schüsse,
Ja.
die jeder Schuss, den man rausschießt, den kriegt man nicht wieder zurück.
Ja.
Ja, krass. Also bis 40 so, das sagst du, glaubst und hoffst du, dass das geht?
Ja, also wenn man, also ja, ich denke schon.
Ja, ich bin gespannt, so wie sich das entwickelt. Also jetzt sowohl im Triathlon als auch so im Radsport, weil es halt einfach immer jünger, immer besser halt schon ist. Und ob es dann nicht, ich meine, jetzt ist es ja, ich würde es nicht sagen die Regel, aber es gibt ja schon einige, die da auch noch richtig gut performen können. Und da bin ich halt echt gespannt, wie das in 10 Jahren ist.
Ja.
Ja, ob das immer noch so ist.
Du, Mika, hast du nicht gelesen? Tom hat den Körper von Jan Frodeno. Die Körpermaßen von Jan Frodeno habe ich im Internet gelesen.
Ah,
Gleiche
dann muss ja
Größe,
stimmen, was
gleiches
im Internet
Gewicht
steht.
und also das wird halt, wie alt ist Frodo? 42?
Ja, könnte
Ja.
hinkommen.
Weißt du davon gar nichts, Tom? Also ich habe es so gefühlt, ich habe dich zweimal gegoogelt und es war irgendwie der sechste Treffer oder so.
Ja, okay, kann sein. Ich weiß nicht.
Ja,
Ja,
okay. Hast du mir erst von
so
mir gelernt,
grob.
ne?
Ja, so grob könnte ich vielleicht schon hinkommen, aber ja, so schnell schwimmen wie er will ich auch gerne. Das,
Ja, Radfahren
ja,
und Laufen war
aber
damals auch nicht verkehrt. Damals ist
ja.
ja jetzt auch erst ein halbes Jahr. Ist ja auch
Ja.
erst ein halbes Jahr weg.
Ich glaube, der ist jetzt noch nicht allzu viel langsamer geworden. Ich glaube, der könnte echt immer noch was, so wie der in Singapur aussah und was der da alles gemacht hat. Also,
Ja.
ja.
Das
Ist ja nicht
glaube ich
unbedingt
auch.
gut fürs Ego. Jetzt auch mal so ein Downer so am Ende des Tages. Aber ich komme drüber hinweg. Ich bin mittlerweile in einem Umfeld, wo ich für eine 18:30 extrem gelobt werde. Über 5 Kilometer. Ist auch ganz geil.
Eine Gehaltserhöhung
Ja,
beim
so kurz
Chef.
davor. Krass, krass. Naja, ich weiß nicht, Mika, hast du noch irgendwas auf deiner To-Do-Liste, auf deiner Frageliste?
Nee, also dafür, dass wir beide Tom vorher gar nicht kannten, war es, glaube ich, echt gut und informativ. Also ich glaube, konnte man doch schon ein bisschen Eindruck bekommen, was du für ein Typ bist. Und nee, bin gespannt jetzt, wie es wird. Also ich finde es auch eine coole Rennauswahl. Jetzt alles relativ lokal so. Dementsprechend eigentlich auch immer gute Aufmerksamkeit drauf. Als jetzt irgendwie da, weiß ich nicht, halt 70.3 in Südamerika oder selbst irgendwie so Südspanien oder sowas zu machen, so hast du hier bei den Rennen ja echt immer ganz auch ganz gute nationale Konkurrenz und sowas. Finde ich cool und werde es auf jeden Fall mal verfolgen. Und vielleicht sehen wir uns auch mal an der Startlinie, hoffentlich.
Ja, wäre auf jeden Fall cool. Ja, also ich suche mir die Rennen schon so ein bisschen auch nach der Strecke natürlich aus. Also gerade die Radstrecke, ich habe halt bisher immer die Erfahrung gemacht, dass ich auf hügeligen oder etwas bergigen Strecken besser performe als jetzt auf so komplett flachen. Und ja, hier die lokalen Rennen, jetzt in Österreich vor allem, aber jetzt eventuell auch Allgäu und so, die liegen mir halt einfach vom Streckenprofil sehr gut, denke ich. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ja, auch so die Anreise, ich finde es einfach viel entspannter irgendwie, wenn man mit dem Auto irgendwie zum Rennen hinfahren kann, nicht fliegen muss, etc. Und ja, gerade jetzt Walchsee und St. Pölten sind da auch einfach extrem gut organisiert, finde ich. Und habe da eben letztes Jahr auch schon richtig gute Erfahrungen gemacht. Deswegen, ja, denke mir, dass ich da sehr gerne auch wieder starte. Ja.
Ja, Events in Österreich sind immer schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also sind eigentlich immer
Ja.
gut.
Ja. Ja.
Ja, cool. Ich würde sagen, dann war das noch eine runde Nummer. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns mal bei einem Rennen. Ansonsten komme ich vielleicht mal auf dich zurück, weil ich auch plane, jetzt vielleicht schon dieses Jahr mal in Schottland Urlaub zu machen. Ob du da vielleicht noch ein, zwei Tipps hast. Aber ja, vielleicht sehen wir uns auch schon vorher nochmal bei einem Rennen. Und bis dahin erstmal alles Gute.
Ja, danke. Regenjacke schon mal, erster Tipp, nicht vergessen für deinen Urlaub. Aber genau,
Ja,
das
ich
wird
war
dir
ja,
bestimmt schon
wenn ich
sitzen.
das noch erzählen darf, ich war ja bei Endura unter Vertrag und die kommen ja genau aus der Ecke da. Deswegen, als du am
Okay.
Anfang den Ort genannt hast, ich war mir nicht sicher. Ich bin nämlich irgendwann mal von Edinburgh mit so einer Regionalbahn bis zu Endura ins Headquarter gefahren. Und ich habe gedacht, so irgendwoher sagt mir irgendwie was. Und als du noch meintest, hier so Edinburgh, aber es wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und aber was ich eigentlich sagen wollte, Endura ist eigentlich entstanden durch zwei Produkte ganz am Anfang. Oder der Erfinder von Endura, das war quasi eine Mountainbike-Hose, die nicht kaputt geht, und eine Regenjacke, wo kein Regen durchkommt. Und ich glaube, jetzt kann sich ja jeder vorstellen, was für so einen Schotten wichtig ist.
Ja, nee, definitiv. Also ich bin da sehr viel Rolle gefahren, auch im Sommer. Ja.
Ja, okay, dafür brauchen wir kein schlechtes Wetter. Wir brauchten. Also Mika braucht. Okay, Dom.
Ja,
Tom, vielen
nee, vielen
Dank.
Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung und ja,
Wir
vielleicht sieht
hören
man sich ja
uns
wirklich mal an der
und wir
Startlinie. Ja.
Wir hören uns und ich hoffe, man hört noch viel mehr von dir.
Ich hoffe auch.
Ja, alles klar.
Alles
Jo, bis
klar.
dann.
Mach's
Ciao.
gut.
Super. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Danke.